Herzlich willkommen zu Personality Talks, deinem Podcast für ein freies und inspiriertes Leben voller Persönlichkeit. Was will ich, wer bin ich und was brauche ich eigentlich für ein rundum zufriedenes Leben? Tue ich das, was ich liebe? Wenn du dir diese Fragen auch schon immer mal stellen wolltest und keine Angst vor den Antworten hast, dann bist du genau richtig hier bei uns. Ich bin Simone, Yoga- und Meditationslehrerin und habe zusammen mit meiner Freundin Sabine Personality Mag gegründet. Ein Online-Magazin rund um Persönlichkeitsentwicklung, Self-Care, Wellbeing, Wellness und Empowerment. Personality Talks ist der Podcast zum Magazin, in dem wir spannende Persönlichkeiten, Experten und Coaches zum Gespräch treffen, euch unsere Tipps für ein erfülltes Leben verraten und voneinander lernen. Hallo und herzlich willkommen. In dieser Folge von Personality Talks spreche ich mit einem meiner Lieblingsgäste, mit Georg Lolos. Georg ist Bewusstseinstrainer und Achtsamkeitslehrer. Er leitet die School for Being in Köln und bildet AchtsamkeitslehrerInnen aus. Er war Fernsehjournalist für politische Magazine und Wissenssendungen und er verbrachte mehrere Jahre in der Gemeinschaft von Nonnen und Mönchen im Plum Village in Frankreich. Wir haben bereits einen Podcast mit ihm aufgenommen, den wir euch sehr ans Herz legen. Und heute treffe ich Georg zum zweiten Mal, denn er hat ein neues Buch herausgebracht, das heute am 28.03. erscheint. Halt finden in sich selbst, wie du deinen sicheren inneren Ort entdeckst und belastende Gefühle für immer loslässt. Wir sprechen in diesem Interview über sein neues Buch, über die Vision dieses Buches, das er geschrieben hat, über das Thema mentale Gesundheit und warum es so wichtig ist. Wir sprechen natürlich über Achtsamkeit, wir sprechen über die Kraft von Fragen, denn in seinem neuen Buch gibt er uns 13 Fragen zur Meditation für innere Freiheit mit an die Hand. Wir sprechen über den so nötigen Aktivismus, warum Georg eine E-Mail an Frank-Walter Steinmeier geschrieben hat. Wir reden über Ängste und mangelndes Mitgefühl als Hauptursache für die Verfassung unseres Planeten und viele, viele andere Themen. Es ist wie immer ein sehr, sehr schönes Gespräch mit Georg geworden, was ich euch sehr ans Herz lege und wünsche euch viel Spaß beim Anhören.
Ich habe gerade gedacht, Georg, bevor das Gespräch losging, dachte ich, ich bin immer so ein bisschen aufgeregt, wenn ich mit Georg spreche. Ich habe so eine Freude, dass ich denke, ach, wie toll das neue Buch, und ich war so begeistert und gleichzeitig so ein bisschen so eine Aufregung. Kennst du das? Hast du das auch bei Gesprächspartnern?
Nö.
Und also ich wollte...
ich müsste darüber nachdenken, aber mir fällt jetzt spontan niemand ein. Warum bist du aufgeregt? Das Schlimmste, was passieren kann?
Ich hatte gar nicht so eine Aufregung im Sinne von das Schlimmste, was passieren kann, weil das habe ich ja bei dir gelernt. Ne? Das Schlimmste, was passieren kann, ist, man verkackt total, man muss nochmal neu aufnehmen oder was auch immer. Ich glaube tatsächlich, wenn, ich habe da eben drüber nachgedacht, wenn das jemand ist, so auf den ich mich freue und schon so vorher so ein bisschen weiß, ach, das wird spannend oder jemanden, den, wo ich auch so viel draus ziehe, dann bin ich immer so ein bisschen aufgeregt. Bei denen, glaube ich, wo ich so... Das ist ganz interessant, aber
es gibt ja so eine Aufregung, wie so eine freudige Aufregung, genau, die aber verbunden ist mit einer Angst.
Genau, nee, Angst habe ich keine.
Ja, nee, dann Angst aber das ich ist keine. Das ist ja immer der Punkt. Also, ne, Aufregung ist ja nicht das Problem. Das Problem ist einfach zu gucken, habe ich eine Angst oder ist da eine Sorge? Dann sollte ich damit arbeiten.
Nein, eine sozusagen eine schöne Vorfreude auf dich. Schön. Und dann habe ich die E-Mail bekommen, dass es ein neues Buch gibt. Und dann habe ich natürlich zuerst überlegt, weil du warst schon mal bei uns, aber eigentlich war der Gedanke völlig abstrus, weil das war eine der meistgehörtesten Folgen, falls ich dir das noch nicht gesagt habe. Und trotzdem ist es ja so, wenn man über ein Buch irgendwie schon gesprochen hat, habe ich trotzdem nochmal so überlegt, ist es wirklich groß anders oder was auch immer. Es ist ganz anders und es ist ganz, ganz toll, denn ich durfte reinlesen vorher und dafür schon mal vielen Dank. Halt finden in sich selbst heißt das Buch, was am 28., also heute, an dem Tag, an dem wir den Podcast ausstrahlen, auch erscheint. Wie bist du dazu gekommen? Beziehungsweise wie ist der Titel entstanden und wie ist dieser Ansatz auch zu diesem Buch entstanden?
Also der, ich wurde gefragt von meinem Verlag, ob ich ja, ob ich noch eine Idee hätte oder einen Ansatz, noch ein Buch zu schreiben. Mhm. Und mir ist halt der Punkt, den ich ja auch so herausgestellt habe in dem Buch, dieses Beobachtens so wichtig, dieser beobachtenden Instanz, weil wir ja ganz oft gerade in so spirituellen oder auch therapeutischen Zirkeln sprechen wir ja über diese Anteile in uns, ne? Sei es der Kritiker oder der Antreiber oder der männliche Anteil, der Weib, was auch immer. Mhm. Und wir vergessen aber darüber, dass jenseits all dieser Anteile etwas ist, dass das ja alles beobachtet. Mhm. Und dieser beobachtende Anteil ist sehr subtil, aber ist eigentlich das, was wir wirklich sind. Mhm. Weil alles andere ändert sich ja ständig. Mhm. Alles andere kommt und geht. Und das, was aber ständig beobachtet, das ist ja im Kern die Substanz, die Quelle, aus der wir kommen. Mhm. Und dem wollte ich einfach mehr Licht schenken. Da wollte ich einfach mehr reinleuchten, um das klarer herauszuarbeiten für die Leserschaft.
Mhm. Jetzt beinhaltet das Buch 13 sehr, sehr starke Fragen, mit denen wir arbeiten können. Und du erzählst selber auch, in der Zeit, in der du im Kloster warst, hat man dir eine Frage gegeben, mit der du dort sehr besonders gearbeitet hast. Erzähl doch mal von der Frage und was das mit dir gemacht hat, auch in dem Moment damals.
Ja, also als ich nach Plum Village kam, war, dazu muss man wissen, im Plum Village gibt es immer die dreimonatigen Winterretreats. Das heißt, in diesen 3 Monaten findet die intensivste Zeit der Praxis statt in Plum Village. Die Mönche und die Nonnen dürfen während dieser Zeit das Klostergelände auch nicht verlassen. Ganz oft reisen die auch oder ne, zwischendurch oder machen Retreats woanders. Aber in dieser Zeit bleibt man halt zusammen. Also nur der Shopping-Mönch und die Shopping-Nonne dürfen das Klostergelände verlassen. Mhm. Sonst sind alle so stuck an einem Ort. Und in diesen, am Anfang der 3 Monate hat uns Tai immer einen Satz oder ein Wort oder eine Frage reingegeben zur Praxis. Und in meinem ersten Winterretreat war die Frage, die er reingegeben hat, are you sure? Bist du sicher? Hm? Und diese Frage hat schon so viel in mir damals bewirkt, weil ich dann in meiner Praxis, in meiner Meditationspraxis eben festgestellt habe, ich kann mir eigentlich über nichts wirklich sicher sein. Mhm. Also jedes Mal, wenn ein Gedanke auftauchte wie, oh, die mögen mich bestimmt nicht mehr, die Mönche, die schmeißen mich bestimmt bald raus, weil ich nicht gut genug praktiziere, habe ich die Frage genommen, bist du sicher, Georg Schatz, dass die dich rauswerfen wollen oder dass du nicht gut genug praktizierst. Und jedes Mal, wenn ich diese Frage genommen habe, konnte ich die im Prinzip mit Nein beantworten. Und darüber bekam ich direkt mehr Freiheit. Mhm. Und dazu dient jede spirituelle Frage. Das sage ich auch in der Einleitung zu dem Buch, dass eine Frage zu stellen seit jeher in spirituellen Kreisen oder spirituelle Lehrerinnen und Lehrer haben seit jeher Fragen ihren Schülerinnen und Schülern gestellt. Ne, sei es, wer bin ich, die Koans im Zen-Buddhismus. Also, und darauf basierend habe ich dann das Buch geschrieben.
Glaubst du, dass wir zu viel Angst haben vor diesen Fragen? Also wir haben damals das Magazin mit dieser ersten großen Frage, wer bin ich? Das ist ja nur jetzt eine sehr große Frage gestartet und da war damals schon auch das Feedback so ein bisschen, boah, das ist ja eine große Frage, also das ist ja ganz schön huhuhu. Also das war so, da habe ich so gedacht, boah, einige Leute schrecken auch vor diesen Fragen, die so fernab von wie geht's dir, findest du heute das Wetter gut, so ein bisschen auch zurückschrecken teilweise, ne? Hm.
Ja, und wenn jemand, das Tolle ist ja an der Praxis, an der Achtsamkeitspraxis generell, dass wenn jemand eine erschrickt bei einer Frage, dass man ja direkt eine nächste Frage hinterherstellen kann. Wer spricht da gerade? Wer erschrickt da gerade, ne? Oder was erschrickt da gerade? Also anstatt, das ist das Wesentliche und das ist, glaube ich, die Essenz, die ich in dem Buch vermitteln möchte. Mhm. Anstatt direkt auf die Erfahrung zu springen, die auftaucht in dem Moment in dir, also auf den Gedanken, auf die Emotion oder auf das, was im Körper passiert, den Abstand herzustellen und aus einer weiteren Perspektive, ich sage ganz oft Panoramablick und Panoramaherz, also mitfühlend, mit Weite, zu beobachten und nicht direkt mitzugehen. Also wenn etwas in mir erschrickt und sagt, oh Gott, das ist aber jetzt eine große Frage, kann ich zu diesem Anteil, der da erschrickt, ja ein bisschen Abstand schaffen und erstmal von einer weiteren Position gucken, anstatt mich direkt damit zu identifizieren.
Jetzt hast du das Plum Village natürlich, Thich Nhat Hanh, auch erwähnt. Wie ist es dir im Januar ergangen? Denn im Januar, als die Nachricht durch die Medien ging, da habe ich an dich gedacht, weil du bist so ein bisschen meine Verbindung irgendwie zu ihm. Wie war das für dich? Also es muss ja auch sehr einschneidend gewesen sein, oder?
Ja, es war sehr, sehr, sehr berührend. Mhm. Ich habe viel geweint aus Berührung, aus Dankbarkeit. Mhm. Sehr dankbar war ich. Ich habe mich sehr verbunden gefühlt und auch Verbindungen geschaffen direkt. Ich habe Freunde in Indien kontaktiert, in Neuseeland, mit denen ich damals im Plum Village gelebt habe. Das war sehr einschneidend schon.
Ja. Und wie würdest du, also das ist ja... ich habe da jetzt auch nochmal so drüber nachgedacht, weil mein Vater verstorben ist vor nicht allzu langer Zeit und Trauer ist ja auch nochmal so eine sehr intensive, irgendwie auch ja neue Erfahrung. Was würdest du jemandem, der auch durch so eine Trauerphase oder so ein Erlebnis hat, was empfiehlst du da aus deiner Achtsamkeitspraxis raus?
Ich würde immer in die, traurig zu sein, heißt ja, es gibt so ein schönes Zitat von Byron Katie. Byron Katie fragte mal jemanden, eine Frau, die traurig war, ist es Trauer oder ist es Liebe, die du fühlst? Mhm. Und schön. Ja, und manchmal ist dieses, das, was wir erleben, tatsächlich Liebe. Und das brauchen wir nicht zu unterdrücken. Also dieses Gefühl, dieses Herz zu öffnen und diese Verbindung zu erleben und diese Verbundenheit mit der Person zu erleben, das ist ja was Tolles und uns das auch zu erlauben, das würde
also zulassen.
Ja.
Wenn wir nochmal auf die 13 Fragen zurückgehen, die für diese innere Freiheit ja da sind, also um diesen Ort ja in uns zu finden, den es für uns alle gibt, wo wir Raum, wo wir Freiheit spüren. Gibt es eine Frage, wo du sagen würdest, die ist besonders wichtig?
Nein, also ich würde sagen, und es gibt mit Sicherheit noch mehr als diese 13 Fragen. Mhm. Ne? Das ist jetzt, aber ich würde sagen, schau, welche Frage für dich in dem Moment des Leidens, weil das sind die Fragen, sind ja immer dirigiert dahin oder sie zu benutzen wie ein Instrument in dem Moment, wo ein Leiden auftaucht in dir. So, und dann schaue einfach, welche Frage macht für dich in dem Moment am meisten Sinn, die als Meditation, weil das sollte man machen, die Fragen wirklich wie eine Meditation zu benutzen. Ne? Also wenn du zum Beispiel feststellst, dass du mit deiner Aufmerksamkeit sehr in der Zukunft unterwegs bist und dir Sorgen machst über Krieg oder was auch immer, ne? Die Aufmerksamkeit ins Hier und Jetzt zurückzuholen und mit der Frage, okay, was ist hier und jetzt nicht in Ordnung gerade? Hier in diesem Moment, ne? Frau oder Mann sitzt gerade und lauscht. Also in diesem Moment, was ist nicht in Ordnung? Und darüber bringst du die Aufmerksamkeit in die Realität des Augenblicks. Und letztendlich ist, wenn wir Achtsamkeit trainieren, wollen wir immer trainieren, die Realität zu sehen im Hier und Jetzt. Das ist das. Wir wollen nicht in eine Fantasie abdriften von dem, was sein könnte. Das bedeutet nicht, dass ich nicht natürlich im Blick habe bestimmte Eventualitäten, aber ich verliere mich nicht in meinen Ängsten.
Und das ist ja eigentlich eine schöne Überleitung zu dem, was wir gerade auch erleben, ne? Also wir sind ja gerade in einer Zeit, der Ukraine-Krieg, das, was in Europa los ist, politisch, die Leute konsumieren viel, lesen viele Nachrichten. Da entsteht ja viel dieses, was du sagst, dass wir eine Fantasie im Kopf entwickeln, dass wir nicht mehr im Hier und Jetzt sind. Und das finde ich ganz spannend, da auch mit dir drüber zu reden, weil du ja als Journalist früher auch genau diese andere Welt ja immer hattest, ne? Mit diesen wahnsinnig vielen Nachrichten. Was würdest du sagen, und es kommt ja auch in deinem Buch vor, also es ist ein Teil der Nahrung, ne, die wir zu uns nehmen, dieses Lesen, Sehen, Konsumieren. Wie handelst du das für dich in der aktuellen Zeit?
Also es muss jeder für sich, jeder und jede für sich selbst schauen. Weil, also erstmal zu begreifen, dass alles, was wir hören, alles, was wir lesen, ist Nahrung in der Achtsamkeitspraxis. Das heißt, es ist etwas, was in das System geht und einen Effekt auf dieses System in diesem Wesen hat. Und dementsprechend muss ich natürlich genauso achtsam damit umgehen, wie das, was ich esse oder trinke. Wenn ich jetzt also feststelle, mein System, und mein System mag anders sein als dein System, ne? Wenn ich jetzt feststelle, dass dieses System bestimmte Informationen nur in einem bestimmten Maß aufnehmen kann und dann ich feststelle, boah, das hat so einen Effekt auf mein emotionales Gerüst, dass mir das nicht gut tut, dann muss ich gucken, dass ich vielleicht weniger von dieser Nahrung aufnehme. Das Wichtigste, was wir der Welt schenken können, ist unser innerer Frieden und unsere innere Stabilität. Wenn ich nicht in Frieden bin, wenn ich nicht stabil bin, wenn ich nicht glücklich bin, dann habe ich nicht wirklich was zu geben, weder meiner Familie noch dieser Gesellschaft. Ne? Und wenn ich, das heißt nicht, dass ich nicht der Meinung bin, dass wir nicht aktiv werden sollten. Ich bin absolut der Meinung, ne?
Und das ist das, weshalb das Buch auch, finde ich, so wahnsinnig gut ist, weil nämlich am Anfang dieser Aktivismus so, also ich habe ihn noch nie so gut auf den Punkt gebracht gelesen. Ich möchte auch einen Teil einmal das kurz zitieren, weil das sehr schön passt zu dem, was du gesagt hast. Du schreibst, doch von unserer inneren Verfassung hängt nicht nur unser persönliches Glück ab, sondern auch der Zustand unserer Erde. Ein neuartiger, konstruktiver Umgang mit unseren Ängsten, unserem Ärger und unserer Gier ist sowohl für das Wohlergehen und Überleben der Menschen dringend erforderlich, als auch für den Fortbestand aller anderen Lebewesen auf diesem Planeten. Also diese Verbindung sozusagen aus, die mentale Gesundheit ist nicht nur für uns als Einzelne wichtig, sondern als Kollektivleistung. Das hat man ja schon mal gehört, also ich hatte das schon mal gehört, aber ich fand so, so dicht und so von der Auflösung her auch so genau beschrieben, das ist sehr besonders. Und erklär uns das nochmal. Also die mentale Gesundheit bei uns, bei dem Einzelnen, warum ist die so wichtig auch für das, was in der Welt geschieht?
Meiner Meinung nach ist das, was wir hier gerade besprechen und die Achtsamkeitspraxis, deine Bewusstseinspraxis, deine Selbstfürsorge, deine Innere, das Wichtigste, was Menschheit tun kann. So, wenn ich innerlich im Krieg bin, innerlich im Hass bin, innerlich voller Ängste bin, dann aus diesem inneren Zustand heraus agiere ich ja in der Welt. Ja, nicht nur für mich, also das wirkt sich ja nicht nur auf mich aus, sondern das wirkt sich ja auf die Welt aus, in irgendeiner Form, in meiner kleinen Welt, je nachdem, welche Position ich habe, natürlich auch in einem größeren Ausmaß. So. Also wenn ich nicht in der Lage bin, als Person, als Mensch, mich um meinen inneren Zustand, um meine Ängste, um meinen Ärger, um meine Gier auch zu kümmern und die einfach auslebe, ausagiere, dann ist das sozusagen ja das Karma, die Energie, die ich nach außen schütte. So. Und es ist nicht auch wichtig, nicht nur, dass du selbst, darum ist die Arbeit auch so, finde ich, so essentiell, nicht nur, dass du selber in der Lage bist, dich in Frieden zu halten, sondern durch die Praxis erkennst du auch, wenn jemand anderes das nicht kann. Das heißt, du wirst dementsprechend auch nicht die Menschen in die Position wählen, weil du siehst, vielleicht ist diese Person nicht in der Lage, mit ihrem Ärger umzugehen.
Und was machen wir? Und das ist passt nämlich auch wieder sehr schön. Das habe ich mich gefragt. Also wir lernen das selber sozusagen, wie du es gerade beschrieben hast, in Achtsamkeit, in Frieden zu sein. Es gibt aber natürlich ja immer noch Menschen um uns rum, wo wir merken, die nehmen den Stress gar nicht wahr, die rennen wahnsinnig, die können mit Gier, mit Ärger nicht so wirklich gut umgehen. Jetzt hat sich ja, also ich habe das in meinem Leben irgendwie gemerkt, dass, also wenn man den Leuten das so, du musst mal das und das, also das bringt ja irgendwie gar nichts, aber wie können wir sozusagen sanft darauf aufmerksam machen? Ist es, dass wir uns einfach verändern und wie bei dieser Eltern-Kind-Geschichte sozusagen Vorbild sind? Oder was würdest du sagen?
Absolut. Das ist das A und O. Ne? Und wenn ich jemanden, ich beschreibe das einfach, wie es bei mir war. Mhm. Ich hatte nie vor, das zu machen, was ich jetzt mache. Also ich wollte, als ich aus dem Kloster zurückkam, kein Achtsamkeitslehrer werden. Ich bin zurück in meinen Journalismusjob, in meinen WDR-Job gegangen. Und nach wurde ich von Leuten gefragt. Weil die irgendetwas offensichtlich gesehen haben, wie ich besser mit bestimmten Zuständen oder inneren Konflikten umgehen konnte. Mhm. So. Und deswegen ist dein Vorbild, dein innerer Frieden das A und O. Das heißt nicht, dass du nicht immer wieder auch Angebote machen kannst. Hm? Und sagen kannst, ach, weißt du, wenn jemand zu dir sagt, oh, alles ist so stressig oder ich ärgere mich so, ach, weißt du, Schatz, ich mach das so und so. Ich kann dir vielleicht, wenn du magst, kann ich dir gerne sagen, wie ich das mache, wie ich damit umgehe. Mhm. Das ist das, wie ich es praktiziere.
Das hatten wir am Anfang, hast du es auch kurz, eigentlich, wo du jetzt bist, das, was du jetzt machst, ne, das war nie was, wo du gesagt hast, das mache ich jetzt und jetzt schreibe ich noch ein Buch, sondern es kommt ja. Also du wirst gefragt, Dinge ergeben sich. Glaubst du, dass wir zu viel immer in diesem, ach, jetzt mache ich das, ach, jetzt mache ich das, jetzt muss ich da was anregen, immer so in diesem Macher und dass wir die Dinge so ziehen, statt dass wir lernen, dass sich so ein Weg ergibt für uns und dass wir da so rein vertrauen?
Tatsächlich glaube ich, dass das sehr individuell ist. Es gibt Menschen, so wie ich es beobachte, gibt es Menschen, die durchaus in dieser Macherenergie reingehen können und das fließt und das funktioniert. Und dann gibt es eher Leute wie mich. Ich muss mich einfach eher hinein entspannen und die Sachen kommen lassen. Das ist meine Erfahrung in meinem Leben, so wie es bei mir läuft. Das heißt aber nicht, ich würde das nicht generalisieren. Ne? Für manche Leute funktioniert das super, in die Aktion zu gehen und das funktioniert. Bei mir war eher immer die Erfahrung, wenn ich zu sehr in die Aktion gehe und irgendwas will, komme ich sehr schnell in so was Kämpfendes und laufe eher gegen eine Wand. So, es ist so ein Abwechseln von in die Aktion gehen und gucken, ne, komme ich gegen eine Wand und wenn ich gegen eine Wand laufe, akzeptieren und gucken, wie kann ich vielleicht einen anderen Weg einschlagen.
Ich habe mich, weil dieser Anfang ja so gut ist, der zieht einen ja so rein. Also ich bin eigentlich fast zu schnell direkt an deine Fragen dran gekommen in deinem Buch. Natürlich jetzt auch wegen der Vorbereitung, aber das liest sich so sehr gut, dass ich so gedacht habe, das ist so die perfekte Mischung, wenn man weiß, dass du vorher Journalist warst, ne? So aus deinem journalistischen Können und eben dieser Achtsamkeitspraxis, die du vermittelst. Und dann habe ich mich gefragt, hast du jemals irgendwie auch diese journalistische Arbeit für dich vermisst? Hast du jemals so, seitdem du praktisch diese Achtsamkeitsarbeit machst, gedacht, ach, ich würde auch noch mal gerne wieder das andere machen?
Nee, und zwar deswegen nicht, weil ich ja wahnsinnig viele Freunde in dem Bereich habe. Mhm. Und wenn ich finde, dass irgendein Thema gemacht werden sollte, dann schreibe ich E-Mails. Also ich schreibe, ich gehöre zu den Leuten und wie gesagt, das ist sehr individuell, wie jemand in die Aktion kommt, ne? Mhm. Ob du auf die Straße gehst und demonstrierst oder ob du, was auch immer, ob du E-Mails schreibst oder wie auch immer du in die Aktion kommst. Ich finde, es ist wichtig, in die Aktion zu kommen, wenn du den Impuls hast, ne? Ich schreibe E-Mails. Ich habe vorgestern eine E-Mail an Bundespräsident Steinmeier geschrieben. Also ich,
Geil, was hast du ihm geschrieben?
ich tendiere einfach dazu, E-Mails zu schreiben. Ich habe gedacht, das ist für uns Deutsche, wobei ich jetzt kein Bio-Deutscher bin, aber dennoch komme ich ja aus diesem Land.
Ja.
Für uns Deutsche wichtig ist, unsere Erfahrung mitzuteilen an die russische Führung und an die russische Bevölkerung.
Mhm.
Als ich in den 80er Jahren als Austauschschüler in Frankreich war, saßen wir in einem Park und haben Deutsch gesprochen und dann stand ein älterer Mann von der Parkbank auf neben uns und hat auf den Boden gespuckt und ist weggegangen.
Mhm.
Das heißt, wir kennen ja die Erfahrung, was es bedeutet, was jetzt ja auch über Jahrzehnte bedeutet, weil ich bin jetzt über 20 Jahre nach dem Krieg geboren. Also abgesehen davon, dass, wie gesagt, meine Eltern Griechen waren,
mhm,
oder sind. Natürlich haben wir ja als Generation, auch die Deutschen, die jetzt zuhören, als Generation nichts mehr mit dem Krieg zu tun. Und dennoch tragen wir dieses Gefühl von Schuld oder Scham noch weiter mit uns.
Mhm.
Und ich fände es einfach wichtig, dass jemand wie der Bundespräsident sich hinstellt und sich an das Volk der Russen und an die russische Führung wendet, mhm, und sagt, wir wissen, was es heißt und wir möchten euch nur warnen, was da auf euch zukommt. Nicht, mhm, nur auf euch, sondern auf die Generation von Russen nach euch.
Nach euch.
Dass, mhm, die noch alles mitmachen müssen, wenn ihr nicht aufhört, mhm, mit diesem Krieg.
Hast du den Glaube an das Gute, dass sich das alles nochmal wendet? Oder wie ist deine Einstellung dazu?
Wie Thay so schön gesagt hat, immer zu uns, der ja den Vietnamkrieg miterlebt hat.
Mhm.
Seine Schüler sind zu ihm gekommen, haben zu ihm gesagt oder ihn gefragt, Thay, wird der Krieg irgendwann aufhören? Und da hat Thay gesagt, ja, der Krieg wird aufhören, weil alles irgendwann aufhört. Das ist die große Lehre des Buddhas. Alles ändert sich. Also auch das wird sich irgendwann ändern.
Mhm.
Nur wir müssen uns darüber klar sein natürlich, dass hier Samen gesät werden, die eben noch in vielen Generationen, die viele Generationen später noch ernten werden. Und wir wollen eben so wenig Leiden im Hier und Jetzt in die Welt tragen wie möglich. Natürlich wird der Krieg irgendwann enden, aber mit welchen Konsequenzen für spätere Generationen? Und deswegen habe ich eben an den Bundespräsidenten geschrieben, einfach mit der Aufforderung, mit der Bitte aus der Erfahrung des Deutschseins, das zu teilen.
Ich habe mich gefragt, wenn du noch mal so zurückblickst, damals, als du in dieses Kloster reingegangen bist und du schreibst ja, das war, dir sagen manchmal Menschen, das war jetzt mutig, dass, oder sie empfanden das als mutig, dass du das gemacht hast und du warst aber eigentlich in so einer Situation, dass sich das gar nicht so als mutig angefühlt hat, sondern es war irgendwie so dein Ausweg. Wenn du zurückschaust, der Georg, der du warst, bevor du in dieses Kloster reingegangen bist und der Georg, der du jetzt bist, kannst du das beschreiben?
Das ist so ein bisschen wie mit dem Körper. Also, wenn du mich fragen würdest, kannst du den Körper beschreiben, den ich vor 20 Jahren hatte und den Körper, den ich jetzt habe. Und dann müsste ich sagen, von dem Körper von vor 20 Jahren ist wahrscheinlich nichts mehr übrig.
Mhm.
Weil wir ja wissen, nach 7 Jahren hat sich dieser Körper komplett erneuert, ne? Also, wenn wir wieder zurückkommen zu dem, was beobachtet, und zu dem, was Thay und ja auch Buddha gesagt haben, alles ändert sich, alles verändert sich. So, wenn du also sagst, der Georg von damals, könnte ich dich fragen, was sprichst du da an? Weil, auf einer tieferen Ebene hat sich natürlich nichts verändert, aber natürlich haben sich all die Identifikation, mit denen ich damals zu tun hatte, die die Zustände, die ich bin der so, sich so minderwertig fühlt oder nicht gut genug ist oder der besser ist als andere oder was auch immer, durch was für Zustände man auch da durchgeht, die haben sich verändert. Nur der Kern, das, was wir im Inneren eigentlich sind, das, was immer da ist und beobachtet, das ist das, was sich nicht ändert. Nur, ich will die Zuhörerschaft nicht überfordern, aber nur das, was beobachtet im Kern, was hier sitzt, ist auch das, was gerade zuhört, bei dem Zuhörer oder bei der Zuhörerin. Das heißt, wir sind letztendlich zu erkennen, dass wir eins sind, dass da keine Trennung ist. Das ist der Kern der Arbeit dann am Ende.
Ich möchte auf ein anderes Thema, über ein anderes Thema mit dir sprechen. Und zwar hat mich ein Buch sehr beschäftigt und das ist das Buch Allein von Daniel Schreiber. Kennst du das Buch?
Nein.
Ich würde es dir gerne schicken nach dem Gespräch, weil ich glaube, dass es dir gefallen könnte. Und zum einen geht es da auch um das Thema Einsamkeit. Und du beschreibst ja auch eine Art der Einsamkeit, die du immer so für dich empfunden hast. Woher glaubst du, kam die bei dir oder ist die gekommen?
Also bei mir war es wirklich, ich glaube, dass es aus zwei unterschiedliche Stränge meiner Biografie heraus entstanden sind. Einmal der Trennung von meinem Vater und meinen Brüdern, die ich ja früh verloren habe. Also mein Vater hat ja meine Brüder entführt nach Griechenland, weil meine Mutter sich scheiden lassen wollte. Und das hat ein starkes Trauma ausgelöst von Einsamkeit. Und das andere war das Erkennen, schwul zu sein und sich nicht plötzlich ausgegrenzt, sich, ja, also sich selbst auszugrenzen, weil ich dachte, wenn ich das aufmache, wenn ich mich damit zeige, werde ich nicht geliebt. Und das sind für mich diese zwei, also biografisch gesehen, diese zwei Stränge, die mich in diesen Zustand von Einsamkeit geführt haben.
Und du beschreibst das ja auch über eine Kindheitserinnerung, ne? Wie du das für dich rausgefunden hast. Und das ist, finde ich, das ist, da habe ich lange drüber nachgedacht, über diese Stelle. Und du schreibst, du hast später, also das, was sich in dir entwickelt hat, also diese, du bezeichnest das als Selbsthass, dass sich diese externe Homophobie, dass sich das wie internalisiert hat bei dir. Ja. Und für mich war nochmal ganz klar, weil das auch der Zusammenhang zu dem Buch von Daniel Schreiber. Und mir war nach diesem Buch und nach deinem Buch auch nochmal klar, dass wir da nochmal als Gesellschaft auch, also wir, dass man, ich hatte irgendwie das Gefühl, ich muss noch ein bisschen besser auf meine schwulen Freunde aufpassen. So, vielleicht klingt das jetzt blöd, aber ich dachte so, da muss man noch ein bisschen mehr so ein Gefühl für entwickeln, weil man ja selber gar nicht weiß, was das bedeutet, auch für das Heranwachsen und den ganzen Umgang damit. Was würdest du sagen, rätst du jungen Menschen, die das für sich durchmachen?
Für mich ist das, also der Punkt, den du gerade ansprichst, und dann komme ich auf die Frage zurück. Der Punkt, den du gerade ansprichst, für mich ist es wichtig, dass wir erkennen, ich habe zum Beispiel, ich habe schwarze Freunde, die zum Beispiel beschreiben, wie sie auch feststellen, dass sie selbst rassistisch sind. Oder ich erlebe es auch bei Frauen, die frauenfeindlich sind. Also das heißt, das ist ja das Phänomen, dass wir das, was wir im Außen lernen und wahrnehmen, also die Homophobie, die Frauenfeindlichkeit, den Rassismus, und selbst wenn wir betroffen sind, dass wir das internalisieren und nach innen führen. Und das ist einfach, deswegen ist der Punkt von Mitgefühl so wichtig. Und den unterstreiche ich ja sehr stark in dem Buch auch immer wieder. Also, dass wir lernen müssen, mitfühlend mit uns selbst zu sein. Nur dann können wir auch mitfühlend mit anderen sein. Also, wenn ich mir auf dieses Wesen schaue und mitfühlend und liebevoll mit diesem Wesen umgehe, das hier sitzt, dann automatisch werde ich auch liebevoller und mitfühlender mit anderen umgehen.
Also über Mitgefühl sozusagen,
ja.
über Mitgefühl
ja.
den anderen
ja, und gegenüber. Mit dir selber natürlich, ne? Du musst in die, wichtig ist halt, in die Akzeptanz zu kommen, weil ganz oft, wenn etwas in einem auftaucht, was man erstmal aufgrund dessen, weil man es gehört hat, als negativ beurteilt oder als nicht so wertig beurteilt. Mhm. Was ja dann oft passiert, ist, dass man selbst in den Widerstand geht zu dem, was da in einem auftaucht, so in die in die Akzeptanz zu kommen. Das meine ich damit mit mitfühlend, ne? In die Akzeptanz zu kommen, zu sagen, ah, okay, aus der Verleugnung vielleicht auch auszusteigen und zu sagen, ja, das ist die Realität, das ist das, wie ich bin. Und dann darüber durch die Akzeptanz in die größere Selbstliebe und in das Mitgefühl hineintauchen.
Mhm. Gab es neben sozusagen der Klostererfahrung, neben Thich Nhat Hanh, gab es andere Menschen sozusagen, die dich begleitet haben oder von denen du das auch aus dem Alltag heraus gelernt hast? Weil du hast ja erzählt, dieses Kindheitstrauma, ne, Vater entführt die Brüder, du entdeckst sozusagen oder erspürst für dich sozusagen das Schwulsein, sehr große Herausforderung, das Thema Alkohol, Depression, also da sind ja sozusagen tiefe Erfahrungen dabei gewesen. Gab es da Menschen sozusagen, die dir diesen Weg auch so ein bisschen gezeigt haben oder die dir geholfen haben?
Also natürlich hatte ich Freunde, die mich unterstützt haben. Also als ich mein Coming Out hatte mit, ich glaube mit 15 oder 16, also Coming Out ist ja ein Prozess, passiert ja nicht ein Schalter, den du umstellst. Habe ich es einer Freundin erzählt in der Schule und ich weiß eben, dass ich am ganzen Körper gezittert habe, als ich ihr das gesagt habe. Also so aufgeregt war ich damals. Und ne? Ja, also und ich glaube, ich meine, wir reden hier über die 80er Jahre und ich glaube aber, dass es vielen nach wie vor so geht. Sie hat halt wahnsinnig mitfühlend reagiert und verständnisvoll. Ne? Also natürlich über viele Freundinnen und Freunde habe ich, die haben mich unterstützt, dahin zu kommen. Und nichtsdestotrotz war aber, dass eben immer noch dieser Anteil in mir war, der das nicht wirklich geglaubt hat. Ne, wo der Selbsthass, die innere Homophobie, der Minderwert, das nicht, ich bin nicht gut genug, dieses Gefühl, abgetrennt zu sein, sich einsam zu fühlen, all das war. Also diese Stimmen in mir waren oft stärker als die Stimmen im Außen. Deswegen ist es so wichtig, dass wir selber arbeiten. Weil selbst wenn wir von außen uns noch so oft gesagt wird, du bist so toll, wenn du es nicht glaubst oder du selber nicht mit diesen inneren Stimmen arbeitest, wird das nichts nützen.
Und da gerade in dem Bereich verweist du auch nochmal darauf, ne? Also die Sichtweise auf uns, auf die Welt, auf politische Themen hat immer mit dieser eigenen mentalen Gesundheit zu tun. Wahnsinnig stark ist auch, also du schreibst, wenn jemand den Gedanken äußert, ich hasse Schwule oder Schwarze sind weniger wert als Weiße, dann ist dies nicht einfach nur eine politische Ansicht, sondern auch ein direkter Bericht immer über den inneren Zustand.
Ja, über den mentalen Menschen. Zustand der Person. Genau.
Der mentale Zustand, du schreibst das ja auch. Also du sitzt im Kloster und da habe ich auch viel drüber nachgedacht. Du beschreibst die Situation, du sitzt im Kloster, du bist da angekommen und dann gab es so eine Situation, wo du wie in so ein Loch auch nochmal gefallen bist und hast geschrieben, ganz, ganz viel aufgeschrieben und irgendwie bist du da wieder so reingesogen worden, ne? So in diese alten Gedanken. Und dann hast du, wenn ich das jetzt richtig zusammenkriege, da an dem Tag hast du einfach die Hand gewechselt. Also du hast, statt dass du mit rechts geschrieben hast, mit links geschrieben. Was ist da passiert? Und warum ist dieser Trick so gut?
Also erstmal nur für alle, die vielleicht so bestimmte romantische Vorstellungen über das Klosterleben haben. Also es das heißt ja nicht...
Shopping-Nonne, alle wollen jetzt Shopping-Nonne sein.
Es heißt ja nicht, du nimmst dich ja mit. Das heißt ja nicht, sobald du die Klosterschwelle überschreitest, dass dann alle deine Schwierigkeiten und deine Leidensprozesse weg sind. Im Gegenteil. Dort werden sie erstmal richtig sichtbar. Und das heißt, du arbeitest dann damit. Mhm. Darum geht's, ne? Das ist ja Praxis. Und das war eben ein Tag, an dem ich mal wieder in meinen inneren, in so einen depressiven Zustand rutschte. Und ich saß, ich erinnere mich sehr genau, ich saß im Refektorium, also im Speisesaal, alleine, alle waren schon gegangen, nur irgendjemand wischte, glaube ich, noch Tische ab. Also so eine richtige Bar-Situation, weißt du, alle sind weg, du bist ja alleine übrig, so, ne? Mhm. Und ich schrieb in meinem Tagebuch und in meinem Selbstmitleid und irgendetwas, und das sind manchmal eben wie heilige Momente oder etwas taucht dann plötzlich aus der Tiefe deines Selbsts auf und übernimmt, wenn du das erlaubst, habe ich den Stift anstatt mit der rechten Hand zu schreiben, habe ich den in die linke genommen. Mhm. Ich weiß nicht warum, und habe angefangen, mit links zu schreiben. Und das war natürlich ein Gekrakel. Hm? Mhm. Also ich habe mit links angefangen zu krakeln, und irgendetwas in mir änderte sich fast instantly. Also ich fing an zu kichern. Mein Zustand, mein innerer Zustand, komplett anders. Ich war ganz leicht, die ganze Schwere war weg. Und dann verstand ich, ach, interessant, wenn ich also körperlich etwas ändere, ändert sich offensichtlich etwas in mir, was mittlerweile natürlich, ich meine, das ist jetzt 20 Jahre her, als ich das für mich erfahren habe. Mittlerweile gibt es da mit Sicherheit viele Forschungen darüber auch von Neurowissenschaftlern. Aber letztendlich ist es ja der Perspektivwechsel, sei es in der gedanklichen, ne, wenn das Umdrehen von Sätzen oder so, aber dasselbe kannst du auch körperlich machen. Also was ich von da an dann gemacht habe, ich habe alles versucht, anders körperlich zu machen. Also ich habe meine Jacke zuerst mit dem linken Arm zuerst angezogen. Mhm. Ich habe Möhren in der Küche mit links geschnitten. Ich habe Türen mit links geöffnet. Ich habe mein Tagebuch nur noch mit links geschrieben, bis ich irgendwann genauso gut mit links schreiben konnte wie mit rechts.
Das ist verrückt. Ja. Da habe ich gedacht, crazy.
Ja, und meine linke Handschrift ist viel schöner als meine rechte.
Vielleicht sollte ich es auch probieren. Ich kacke so. Oh wei, krass.
Ja, die ist viel, also schöner im Sinne von, die ist viel gleichmäßiger. Und ich bin rückwärts gegangen. Das ist eine meiner Lieblingsübungen. Das ist zum Beispiel das Allerbeste, weil da an alles andere gewöhnt sich dein Körper irgendwann, aber ans Rückwärtsgehen gewöhnt sich dein Körper nicht.
Herrlich, herrlich. Das mit dem Rückwärtsgehen, das gefällt mir auch. Ich habe allerdings, ich gehe aktuell morgens schwimmen, und schon wenn ich rückwärts schwimme, kriege ich manchmal immer so ein, oh Gott, wo bin ich da jetzt? Oh Gott, ich muss wieder gucken, ich muss mich wieder rumdrehen. Also man hat da ja so ein, man muss ja so ein paar Sachen überwinden tatsächlich, naja, beim Dinge rückwärts machen. Ne?
Du bist aber automatisch in der Präsenz. Darum geht's ja. Du holst die automatisch die Aufmerksamkeit ins Hier und Jetzt. Mhm. Und das ist ja auch oft die Erfahrung, die Leute machen, wenn die zum Beispiel Yoga anfangen oder irgendeine andere Sportart, dass die am Anfang, dass ihnen das leicht fällt, in die Präsenz zu kommen. Und dann aber, nachdem man die Asana in- und auswendig kennt, ne, man genauso gut abschweifen kann, während man eben in dieser Position drin steht. Also wie schaffe ich es, das wieder neu in den Körper zu bringen, immer wieder den Moment im Körper neu zu kreieren, sodass die Präsenz einfach da bleibt?
So, die Präsenz, ne? Beim Autofahren und in Verkehrssituationen. Ich hatte ja Mitleid, als ich das Buch gelesen habe mit einem ehemaligen Schüler deiner Achtsamkeitskurse, dem sozusagen, weil das hätte auch ich sein können. Ich hab mich gestern auch kurz ertappt gefühlt. Also wir erzählen diese, beschreib doch mal bitte kurz die Situation, was da passiert ist.
Also ich hatte mir so ein Leihauto, also so ein Carsharing-Auto gemietet, um was einzukaufen, und bin dann zurück. Und das ist so ein Carsharing-Auto, das man nicht einfach irgendwo hinstellen kann, sondern das musst du immer an denselben Parkplatz zurückbringen. Und da ist immer so ein Pfosten davor an diesem Parkplatz. Und der stand in so einer schmalen Straße, einer Einbahnstraße, wo man auch nicht vorbeifahren konnte. Und hinter mir kam ein Auto, als ich als ich anhielt, um diesen auszusteigen, um den Pfosten zu lösen, um dann dort zu parken, fuhr hinter mir ein Auto. Und der Fahrer in dem Auto fing an, wie wild zu hupen, als ich anhielt und ausstieg. Und ich gestikulierte, dass ich eben anzeigen wollte, ich wollte nur diesen Pfosten kurz auslösen. Und in dem Moment, als ich aussteige und mich zu dem Fahrer hindrehe, sehe ich, dass es eben jemand aus meinem Achtsamkeitskurs ist. Und ich sah halt, dass in dem Moment, wo er mich erkannte, der Zustand von totalem Ärger und Aufregung sich komplett änderte. Also mir ging es darum zu beschreiben, wie schnell sich innere Zustände ändern können.
Ja, ja. Der arme Kerl.
Genau. Ja, es war lustig, aber auch ein bisschen.
Aber das sind ja auch so Situationen für viele, ne, wo bei vielen aus irgendeinem Grund auch, also ich glaube gerade so Verkehrssituation, ich hatte neulich auch so eine Situation, dass ich glaube, ich war ein bisschen zu nah an jemanden rangefahren und der Autofahrer hielt und stieg aus und kam an mein Fenster und hat mich ganz, ganz wild beschimpft und wurde ganz rot. Und ich dachte, er explodiert irgendwann. Und ich war so, Gott, was ist jetzt mit ihm los? Also das kennen ja viele aus diesen Situationen raus. Woher kommt das? Also na, woher kommt das? Aber was würdest du sagen? Also ist es da auch dieses, sich immer wieder in Erinnerung rufen, zu atmen? Warum habe ich jetzt eigentlich Stress? Was ist das Schlimmste, was passiert? Oder warum würdest du sagen, fällt das vielen von uns so schwer?
Also warum es so schwer fällt, kann ich nicht sagen, aber das ist natürlich immer sehr individuell auf die Situation bezogen, weil manche lieben ja Autofahren und haben damit überhaupt gar keinen Stress.
Ja, ne? Ja.
Aber dafür haben sie in anderen Positionen, also passiert das bei denen in anderen Situationen. Der Punkt ist tatsächlich, durch das Training, und darum geht's ja, ne, wir müssen das trainieren, den Abstand herzustellen zu den Emotionen, die auftauchen. Mhm. Und eventuell eben mit der richtigen Fragestellung. Mhm. Im Alltag, in so einer Verkehrssituation, passiert das natürlich alles sehr schnell. Mhm. Und weil wir es nicht gewohnt sind, den Abstand herzustellen, also praktisch in der Beobachtung zu bleiben dessen, was innerlich passiert, springen wir sofort rein in den Zustand und beißen uns direkt fest in das, was wir da gerade erfahren, anstatt das zu beobachten, was da gerade passiert. Mhm. Ja, im Kloster waren wir zum Beispiel angehalten, dass wir egal, weil da haben sich natürlich auch Leute geärgert. Also und natürlich sind Leute wütend geworden. Und ich habe auch mal beobachtet, wie zwei Mönche beinahe aufeinander losgegangen sind, wenn nicht ein Dritter sich zwischen denen gestellt hätte. Mhm. Aber letztendlich war die Übung, egal welche Erfahrung von Wut oder von Angst du machst, und da kommen wir immer wieder zurück, agiere nicht aus dieser Erfahrung heraus, schaff ein wenig Abstand. Mhm. Vielleicht musst du dich mal zurückziehen, wenn du mit deinem Partner, Partnerin, Freund, Freundin in so einer Situation bist und sagen, wenn du es noch hinkriegst, Schatz, ich merke gerade, ich rege mich gerade innerlich auf. Ich brauche mal 5 Minuten, um damit zu üben. Und dann, wenn du damit gearbeitet hast, kannst du ja wieder zurückgehen und dich an die Person wenden. Und das ist natürlich in so einer Verkehrssituation oft für die meisten schwieriger, weil es so schnell alles geht. Ne? Mhm. Aber auch das kann man eben mit Übung hinbekommen.
Das sagst du ja auch, ne? Übung, dieses Trainieren, dieses beständig da dran zu bleiben. Es ist nicht so, da kommt jetzt mal jemand oder Simone hat jetzt mal einen Achtsamkeitskurs bei Georg gemacht und jetzt bleibt das für die nächsten 18 Jahre so, wie das damals war. Oder ne, der Therapeut kommt und macht alles fein, fein. Also wir sind selbst gefragt. Was würdest du sagen? Du hast das auch in deinen Kursen immer gesagt. Also wenn wir jetzt irgendwie in unserer eigenen Wohnung sind, dann können wir auf den Dreck in den Ecken gucken, ne? Oder wir können irgendwie das Licht sehen, das durchs Fenster geht. Und es gibt dieses schöne Parkbeispiel auch in deinem Buch. Statt die, also da beschreibst du das so als Reality-TV, statt ne, Baum-Reality-TV können wir auch nur Hundecode-Reality-TV sehen, weil wir einfach nur den Hundecode sehen. Hat sich das bei dir so verfestigt, dass du merkst, ich switche gar nicht mehr? Also ich bin eigentlich, dass du beständig sozusagen die Sachen siehst, die gut sind, oder merkst du schon auch, nee, also das ist immer eine Tagesverfassung und irgendwie, ne, wenn andere Themen da sind, dann passiert mir das auch, weil es ist absolut menschlich.
Also, ich kann ja immer nur übers Hier und Jetzt sprechen, ne? Und ich stelle einfach fest, dass mir das nicht passiert. Also ich rutsche da, ich rutsche da nicht mehr rein. Mhm. Und ich weiß aber, dass es eben auch das ein Training war. Dass ich beschreibe es eher wie Intervalle. Mhm. Am Anfang ist das Intervall, wo du in dein Muster reinfällst, ne, in deinen Ärger, in deine Bedürftigkeit, in deine Ängste, ist lang und tief. Also ich nehme mir das Beispiel mit den Räumen, ne, wo du in den Raum reingezogen wirst, ne, du wirst tief reingezogen in den Raum. So, also das Intervall, wo du tief drin hängst, ist lang und du gehst tief rein, also zeitlich lang und du gehst tief rein. Und durch die Praxis verkürzen sich diese Intervalle mit der Zeit. Mhm. Das heißt, du stellst fest, ah, okay, ich rutsche zwar noch rein, aber ich gehe nicht mehr ganz so tief in den Zustand und ich bleibe nicht mehr ganz so lange drin. So, und irgendwann stellst du fest, oh, ich war jetzt schon länger nicht mehr da drin.
Mhm. So, und das ist schön wieder. Dann, ne?
Ja.
Das ist schön. Das ist schön. Sag nochmal was zu intelligent praktizieren. Das ist was bei mir auch so hängen geblieben ist. Also dieses, dass wir uns so ein bisschen von dieser Vorstellung lösen, wir müssen da jedes Mal sitzen und starr sitzen oder wir müssen immer nur das eine oder das andere. Was umfasst dieses intelligent praktizieren?
Ja, es ist ein Ausdruck meines Lehrers, Thich Nhat Hanh. Der hat immer zu uns gesagt, Leute, ihr müsst intelligent praktizieren. Es gibt Millionen Dharma-Tore. Dharma-Tore also als im Sinne von Praktiken, durch die wir durchgehen können. Du musst schauen, weil wir sind zwar alle eins im Kern unseres Seins und dennoch hat sich dieses Sein individuell inkarniert in diesen Körper, in diesen individuellen mit seinen Befindlichkeiten und Wünschen und so und Vorzügen. Und jeder muss gucken, was fühlt sich für mich richtig an. Wenn du jetzt also feststellst, Sitzmeditation ist jetzt gerade überhaupt nichts für mich. Mhm. Das bringt meinen Körper, ich kann meinen Körper nicht stillhalten. Dann musst du schauen, wie kann ich dennoch die Meditation machen, aber dann vielleicht in Bewegung. Sei es durch Gehmeditation, sei es durch Yoga, sei es durch Qigong, was auch immer. Durch Schüttelmeditation. Das meint, dass wir aufhören zu glauben, dass ein bestimmter Weg oder eine bestimmte Form die richtige ist, sondern dass wir lernen, wir müssen für uns selbst erkennen und erfahren, was im Hier und Jetzt das Richtige ist. Und es kann sein, dass nächste Woche Sitzmeditation perfekt ist für mich. Ne? Ich muss es nicht alles dann rausschmeißen. Ich kann nach wie vor immer wieder einen Anlauf nehmen und zu gucken, wie wäre es jetzt mit der Sitzmeditation? Aber ich muss gucken, was fühlt sich für mich richtig an und nicht, was denkt sich richtig an.
Wir kommen zu den letzten Fragen. Georg, was ist die Vision des Buches Halt finden in sich selbst?
Die Vision ist tatsächlich, dass Menschheit versteht, dass mentale Gesundheit das Wichtigste ist, weil alles davon abhängt. Alles. Jedes Wort, das ich sage, jede Handlung, die ich tätige, hat mit meinem inneren Zustand, mit meiner inneren Verfassung zu tun. Wenn ich innerlich in Angst bin, im Krieg bin, dann werde ich aus diesem inneren Zustand heraus handeln und reden. Wenn ich innerlich in Frieden bin und in Mitgefühl, dann werde ich aus diesem inneren Zustand handeln und reden. Und dass das der Effekt ist, den wir in die Welt setzen, in unsere eigene kleine Welt und in die große Welt. So, wenn wir nicht lernen, mit unseren Ängsten, mit unserem Ärger und mit unserer Gier umzugehen, dann werden wir weiter auf diesem Weg voranschreiten als Menschheit, auf dem wir uns ja gerade befinden, sei es in der Kriegssituation oder im Klimawandel. Deswegen ist die Vision für mich zu erkennen oder der Wunsch, dass Menschheit erkennt, und zwar en gros, kollektiv, wie wichtig diese Arbeit ist und diese Arbeit zu tun. Und auch diese Arbeit wirklich gesellschaftlich, politisch umzusetzen, in Schulen, in Polizei, in was auch immer. Ja, dass man das auch politisch, dass auch politischer Handlungsbedarf hier ist. So wie wir ja auch Programme entwickelt haben in der Vergangenheit für Körper, für gegen Fettleibigkeit, gegen dafür gibt's ja auch
Programme. Süchten, ne?
Mhm. Für Süchte, dafür gibt's ja Programme. Mhm. Genauso brauchen wir Programme für die mentale Gesundheit. Und mentale Gesundheit meint nicht erst dann, wenn Leute depressiv sind.
Mhm. Ja. Was glaubst du, wovon haben wir zu viel aktuell?
Ich glaube, wir haben zu viel schmerzhafte Zustände. Mhm. Einfach zu viel Identifikation, innere Ego-Identifikation. Mhm. Und wenn wir es nicht schaffen, den Abstand zu diesen Ego-Identifikationen herzustellen, landen wir natürlich genau in diesen emotionalen Zuständen.
Was brauchen wir mehr?
Abstand, mehr Beobachtung, mehr Mitgefühl.
Und ein Buch, das du gelesen hast in der letzten Zeit und was dich inspiriert hat, begeistert hat?
Ich habe tatsächlich, weil ich natürlich geschrieben habe, nicht viel gelesen, aber ich habe dieses Buch gelesen von einem rumänischen Autorin, Panait Istrati, Kiria Kirialina, und ein Roman, und den mochte ich sehr gerne.
Super, musst du mir nochmal den Titel gleich schreiben und den Namen, damit ich das in die Shownotes packen kann. Super, Georg, das war sehr, sehr schön. Schön, dass du da warst, schön, dass du dir nochmal die Zeit gefunden hast. Sag uns nochmal kurz, wer jetzt deine beiden Bücher gelesen hat oder das zweite jetzt bestellt, das erste gelesen hat und unbedingt was mit dir machen möchte, mit dir arbeiten möchte. Wo findet man dich und was kann man mit dir machen, wollte ich gerade sagen. Wie kann man mit dir zusammenarbeiten?
Genau, ich gebe ja mittlerweile alles nur noch online. Und man kann mit mir Online-Kurse machen, Einsteiger-Achtsamkeitskurse, damit beginne ich. Und dann, wenn man den Einsteigerkurs gemacht hat, kann man eine Fortsetzung machen. Ich bilde aus auch für, bilde Bewusstseinstrainerin, Achtsamkeitstrainer, Trainerin aus. Und man findet mich auf georglollos.com.
Sehr gut. Georg, ganz, ganz, ganz lieben Dank. Und vor allem vielen Dank für dieses tolle Buch und dass du dir die Zeit genommen hast. Vielleicht kommst du jetzt einfach jedes Jahr, oder?
Ich glaube nicht, dass ich jedes Jahr ein Buch schreibe, aber wenn du mich...
Nein, aber ich glaube, es gibt immer Sachen, wo wir drüber sprechen können, oder?
Sehr gerne, sehr gerne.
Vielen Dank, Georg.
Danke dir.
Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Das war die wunderbare Folge mit Georg Lollos. Und wir empfehlen nochmal sein Buch Halt finden in sich selbst, wie du deinen sicheren inneren Ort entdeckst und belastende Gefühle für immer loslässt. Erschienen im Arcana Verlag in der Penguin Random House Verlagsgruppe. Alle weiteren Infos und wie ihr mit Georg zusammenarbeiten könnt, findet ihr auf seiner Website www.georglollos.com. Die hat er selber auch nochmal erwähnt. Ich kann euch sehr die Achtsamkeitskurse mit ihm ans Herz legen. Es gibt einen Einsteigerkurs und einen darauf folgenden Kurs für alle, die üben wollen. Und ihr könnt euch bei Georg zur Achtsamkeitstrainerin ausbilden lassen. Wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Es warten spannende Gäste für diese Ausgabe und wir freuen uns, wenn ihr auf www.personalitymac.com reinschaut und die neue Ausgabe lest. Alles Liebe und bis bald, eure Simone.